Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Hallo, herzlich willkommen zu Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Brust. Heute mit
Caroline Kebikus, Entertainerin und Schauspielerin. Die Vollblut-Kölnerin, die eher versehentlich in Bergisch Gladbach geboren wurde, sang einst klar und brav im Kirchenchor. Aber das ist lange her. 1999 beginnt sie ein Praktikum bei Freitag Nacht News. Co-Produzent Hugo Egon Balder erkennt und fördert schnell das komödiantische Talent des jungen Mädchens. Kebikus nimmt Schauspielunterricht, steht bald vor der Kamera und brilliert in Sketchen und Parodien. Sie wird festes Mitglied bei Was guckst du von Kaya Jana, absolviert zahlreiche Gastauftritte als Comedienne und startet 2011 ihr Programm Pussy Terror. So auch der Titel ihrer eigenen Fernsehshow. Die hübsche Frau ist eine Wölfin im Schafspelz. Sie parodiert Heilige wie Helene Fischer, Scheinheilige wie Frauke Petri und sie legt sich gleich direkt mit der Kirche an oder noch blasphemischer persifliert die neue First Lady im Weißen Haus. 4 Comedy-Preise und zahlreiche andere Auszeichnungen und Nominierungen hat das lustige Fräulein bereits im Sack. Ein Ende ist nicht absehbar. Und jetzt sowieso nicht, denn wir fangen ja hier gerade erst an. Herzlich willkommen, Caroline Kebikus, jetzt zu Gast an der Hörbar Brust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Caroline.
Hallo.
Wir lernen uns heute kennen.
Ja.
Und es heißt ja, man soll bei so längeren Interviews versuchen, gleich einen guten Türöffner zu finden, sodass der Befragte Vertrauen fasst, er sich wohlfühlt, ja, dass er sich in Sicherheit wähnt. Ne? Ja. Gilberts Kneipe.
Gilberts Pinte.
Pinte.
Ja, schon versemmelt.
Also man muss vielleicht noch voranschicken, bevor die nicht traurige, sondern menschliche Geschichte von Gilberts Pinte kommt, dass du zum Beispiel die Kölner Arena zweimal mit 14.000 Menschen gefüllt hast. Also du bist jemand, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und jetzt kommen wir zur Geschichte von Gilberts Pinte.
Ja, gerne.
Wann war das in etwa? Also wir erzählen natürlich noch von deinem Leben davor und was danach passierte. Aber warum nicht mal dich gleich von der menschlichen Seite zeigen?
Ja. Das ist, also ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, ich glaube 2004 war das und das war, das ist eine Kneipe in Köln, mitten in Köln, wo es manchmal so Open Stage Nights gibt und da bin ich angemeldet worden, ohne dass ich jetzt wirklich davon, also das war nicht mein Plan.
Sagen von wir mal Kollegen so. Oder von Freunden?
Von Kollegen, ja, ich hatte so einen Kurs da gemacht, so einen Comedy-Workshop in so einer Comedy-Workshop. Gedöns, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und da waren wir dann da, was trinken und dann haben die uns da alle angemeldet und dann musste ich da auf die Bühne und da hatte ich quasi dann meinen allerersten Auftritt und ich weiß noch, dass ich dachte, boah, ist das, boah, haben die Leute gelacht, boah, haben die gelacht und so. Und dann habe ich letztens, vor ein paar Jahren, als meine erste DVD rauskam, da meinte mein Bruder, der hat das Making-of gemacht und meinte, es wäre doch total lustig, wenn man dieses Material von damals noch irgendwie kriegen könnte, wer weiß, wer das hat und so. Dann haben wir das bekommen und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, ich habe das jetzt hier, ich gucke das jetzt an. Und der so, nein, guck's dir nicht an, ich will filmen, wie du dir das anguckst. Und ich bin gestorben. Ich habe mir das angeguckt. Es ist so peinlich. Ich habe ein T-Shirt an, das einfach zu klein ist. Es ist zu klein. Und es geht nur so bis, also der Bauchnabel sieht man nicht, aber es ist, da ist so ein Spalt frei.
Weil die Jeans wahrscheinlich auch sehr tief sind.
Richtig. Und 2004 ist nämlich gar nicht so weit entfernt gewesen von den 90ern, so, wie ich dachte.
Ganz genau.
Richtig.
Das finde ich so interessant. Du siehst manchmal so Anfang 2000 Serienfilme und du denkst, oh wow. Zuerst denkt man, ja, sind die 80er. Die 80er waren aber gar nicht so schlimm, weil da die 70er noch reinstrahlten. Mhm. Richtig schlimm waren die 90er.
Richtig. Also habe ich den Auftritt damit verbracht, mit der einen Hand das Mikrofon zu halten, mit der anderen dieses T-Shirt runterzuziehen. Und die drei Leute, die da saßen in der Kneipe, die haben auch an zwei Stellen gelacht, aber ich war anscheinend in einem Tunnel oder so und ich rede so leise und so und ich merke, wie ich so Gabi Köster imitiere, weil ich so ich nehme so ihren Singsang irgendwie, ja. Also ganz peinlich, schrecklich, das zu sehen, aber auch sehr, sehr lustig.
Ich habe ja gedacht, das wäre viel schlimmer gewesen. Also ich habe nur in einem der Interviews, die ich gelesen habe in Vorbereitung, habe ich irgendwie was von totale Katastrophe gelesen.
Oh, so.
Und deswegen dachte ich, oh wow, da hole ich mir jetzt die Geschichte mal ab. So, mir ist der Scheinwerfer auf den Kopf und es waren nur zwei Leute da oder so, was auch nicht ungewöhnlich wäre, weil viele Leute, die heute erfolgreich sind als Schauspieler oder Comedians oder was auch immer, haben tatsächlich solche Erfahrungen gemacht.
Die habe ich auch gemacht, aber damals in Gilbert's Pinte, da waren bestimmt 10 Leute da. Ich habe aber auch schon vor 2 gespielt oder vor 3, weil wir immer ja gesagt haben, wenn mehr im Publikum sind als auf der Bühne, dann wird gespielt.
Das ist als Band okay, als One-Woman-Show ist das hartes Brot. Ja. Dann guckt man die auch die ganze Zeit direkt an wahrscheinlich.
Ja, weil ja, klar, man kann ja auch machen? Nicht so tun, als würde man dann die Wand angucken, nee, sondern man kann sie auch dann direkt zu denen setzen. Das geht auch.
Also. Okay, gut. Wir werden uns dein Leben ansehen. Tatsächlich Kölnerin durch und durch.
Ja.
Wie gesagt, durch ein Versehen in Bergisch Gladbach wahrscheinlich zur Welt gekommen. Mhm. Die Geschichte, wie sich deine Eltern kennengelernt haben, ist die zu persönlich oder ist die
wie kommst du denn jetzt darauf?
Weil ich habe so gedacht, er ist Bankkaufmann und sie Sozialpädagogin.
Ja.
Und wahrscheinlich haben die sich beim Karneval kennengelernt, okay, habe ich mir so gedacht.
Das ist so lustig, dass du das fragst, weil ich kannte immer diese Geschichte. Meine Eltern haben sich kennengelernt auf einem Pfarrfest, so Jugend. Gedöns, so Pfadfinder, so katholische Jugendtreffen. Mhm. Damals waren ja diese Viertel in Köln, mein Vater kommt aus einem Viertel in Köln, das wurde in den 60ern erst gebaut, ne? Und da haben sich dann ganz viele ein kleines Haus gekauft und da ist quasi eine Gemeinde neu entstanden. Und da
wie heißt das?
Neubrück. Konrad-Adenauer-Siedlung. Mhm. Der hat Herr Adenauer eröffnet und jetzt zum Jubiläum war auch ein Bild davon, wie der Herr Adenauer diese Siedlung eröffnet und im Hintergrund sieht man meinen Opa und meine Tante. Und da sind wir alle fürchterlich drauf abgegangen. Jedenfalls, dieses Viertel wurde neu, das entstand neu und es gab einen Pfarrer damals da, der unheimlich engagiert war und cool war und so ein bisschen hippiemäßig war und hat eine Band zusammengestellt für die Kirche. Und das war ja, in den 60ern, das war ja total abgefahren. Ja. Ne? Die haben Schlagzeug gespielt in der Kirche und das war dann so ein Magnet und das hat dann so in Köln, viele Leute sind dann in diese Kirche gegangen, einfach weil es cool war. Mhm. Und weil die ganz moderne Gottesdienste hatten und so. Und meine Mutter ist damals, die kam ja aus Ostheim, da wo ich auch groß geworden bin. Und die ist dann da zu so einer Feier gefahren und da hat eben die Band meines Vaters gespielt. Mein Vater hat Gitarre gespielt. So, das ist die Geschichte, die ich kenne. Und dann hat meine Mutter gedacht, ach, da ist ja wieder Paul McCartney. Und dann haben die sich so, jetzt war ich mit meinen Eltern im Skiurlaub. Mein Bruder und ich, weil man verbringt ja nicht mehr so viel Zeit mit seinen Eltern. Ich habe es jetzt zur Tradition gemacht, dass wir einmal im Jahr im Skiurlaub zusammenfahren. Schön. Einfach, um einfach nochmal so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und dann haben mein Bruder und ich gesagt, wie habt ihr euch nochmal kennengelernt? Und dann fingen die wieder an, ja, Fahrfest und Gitarre. Ich so, nee, Leute, ich will jetzt einfach mal wissen, was ist denn da genau passiert?
Warum hast du es angezweifelt?
Nicht, ich wollte nicht anzweifeln, aber mich hat das einfach interessiert, dieses, haben die sich direkt angesprochen?
Ja.
Haben die Nummern aus, wie war das denn?
Ja.
Ne? Und dann haben die, also meine Mutter wusste noch, mit welchem Auto die da hingefahren ist, mit wem sie ist. Der Hans hat mich mit seinem gelben Mini, hat der mich da hingefahren. Moment mal, wer ist denn der Hans? Ja, das war ein Freund von mir, der wollte, aber da war nix. So, ich wusste, der Hans hat auch, da nix war. Ja, ich hab dem das ja gesagt, aha. So, mein Vater kann sich an nix erinnern. Der einfach, wann war das? Weiß ich nicht. Alles weiß ich nicht. Da sagte noch mein Bruder so, sag mal, deine ganze Erinnerung an dein ganzes Leben, beginnt die erst mit eurer Heirat? Kann das sein? Ey, wir haben uns wirklich totgelacht und im Grunde war es so, sie haben sich unterhalten und haben sich dann geküsst und dann waren sie zusammen.
Ach, schon gleich geküsst nach dem Unterhalten?
Die haben direkt geknutscht. Ja, das waren Hippies. Das waren einfach mal Hippies. Beide so lange Haare. So, mein Vater war auch ein ganz fescher Typ. So,
das war, wird ihm bestimmt sehr gut
Nein,
gefallen,
ist,
wenn er das
macht. Ist immer noch ein ganz fescher Typ. Aber so, ich fand das einfach so süß,
geküsst.
Dass so meine Mutter eine typisch Frau dann, und dann hat er das gesagt und dann hat er das gesagt und dann kam der noch und dann kam der noch und mein Papa, weiß ich nicht. So, er weiß noch, wo du das erste Mal bei der Mama zu Hause warst, wo du den Opa kennengelernt hast.
Weiß ich nicht.
Das ist auch schrecklich. Im Grunde kann man jetzt schon, wenn man jetzt einen Typen kennenlernt und sich jetzt diese Gedanken machen, ne, die man sich so macht, wo ist er? Warum ruft er nicht an? Denkt er an mich?
Sitzen meine Haare.
Da kann man ganz getrost sein, das wird der in 30 Jahren nicht mehr wissen. Das ist dem jetzt scheißegal. Du bist die Einzige, die sich hier Gedanken macht. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Ganz katholisch bei der Jugendfreizeit.
Kommen wir zum ersten Song. Close to You, die Carpenters.
Da sind wir doch direkt wieder bei meinem Vater.
Nee.
Ja, mein Vater, wir sind früher in Urlaub gefahren und hatten drei Kassetten.
Habt ihr immer dieselben Plätze aufgesucht oder seid ihr mal hier?
Immer in die Bretagne, immer 4 Wochen, selbes Haus, selber Strand, selbe Menschen.
Oh.
Ja. Immer 4 Wochen weg.
Okay.
Ja. Und mein Vater hatte 3 Kassetten im Auto. Bab, Queen, Carpenters. Deswegen konnte ich alles auswendig von den Carpenters. Und ich bin bis heute totaler Fan. Ich finde dies alles total schön.
Why do birds suddenly appear?
Mann, 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 Mann. Sie merken schon, hier ist Feuer im Raum. Hier ist eine Rakete im Studio, Caroline Kebekus. So ein junger Hüpfer noch, 1980, im Wonnemonat Mai zur Welt gekommen. Mhm. Wie deine Eltern sich kennengelernt haben, haben wir gerade schon erfahren. Wenn sie es versäumt haben, müssen sie sich den Podcast anhören. Wir haben sehr interessante Podcasts aus der letzten Zeit zu Gast. Sie können sich also tatsächlich aus einer mannigfaltigen Gruppe Unterhaltung für die nächsten, keine Ahnung, 2 Monate runterladen. So, weiter im Text. Köln-Ostheim. Ich kenne mich in Köln und Umgebung nicht so aus, aber es gibt, wie auch in Paris, Rive Gauche und Rive Droite.
Oui, c'est ça.
Und ich weiß aber nicht, in Köln gibt es da auch eine gute und eine schlechte oder nur unterschiedliche Seiten?
Oui, es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte ist die rechte, die gute ist die linke. Das ist aber ja nur so...
Je nachdem, wo man steht.
Richtig, ich bin auf der rechten, also auf der schlechten aufgewachsen. Und das war, deswegen war immer das Ziel, irgendwann auszuziehen auf die andere Rheinseite. Jetzt denken normale Menschen, die jetzt so, weiß ich nicht, woher kommen, die sagen ja, sobald ich ausziehen kann, ziehe ich sehr, sehr weit weg von meinen Eltern. Für uns ist dann die andere Rheinseite über den Fluss, das ist wie eine andere Welt. Also wenn man dann auszieht, dann heult die Mutter auch, weil die denkt, man ist weg für immer und ewig, weil das einfach die Innenstadt ist. Und da, da wohne ich jetzt, also ich wohne jetzt auf der linken Seite.
Das ist geschafft.
Ich habe aber meine Wurzeln nie vergessen.
Das finde ich schön. Ja. Du bist Caroline from the block.
From the block. Still from the block.
Du bleibst da.
I'm still the girl you used to be. I used to, yes.
Man kann die Frau aus dem Kind, aber nie das Kind aus der Frau holen.
Das Ghetto aus der, ja. Genau.
Mushido sagen ja. Würden jetzt Mushido. Viele Mushido.
Ja. Mushido.
Jetzt c'est toi.
Oui, oui.
Sagst du eigentlich Gentrifizierung oder sagst du Gentrifizierung?
Ich sage Gentrifizierung.
Ah, das finde ich schön, ich auch. Aber alle anderen sagen Gentrifizierung.
Warum?
Ich weiß nicht.
Wegen Gender? Weil die denken, das hätte was mit Gender zu tun.
Na, aber vielleicht wollen sie damit tatsächlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Gentrifies.
Gut, okay. Das ist in Köln sicherlich nicht anders, oder? Ihr werdet auch, obwohl es da 2 Seiten gibt, es wird nach außen gedrängt.
Ja,
ne?
Total,
die Kölner
total.
Mieten waren auch, glaube ich, schon immer sehr hoch.
Unglaublich, aber es ist jetzt gerade wirklich krass. Also... Mhm. Man merkt also, ich hat mich immer gefragt, wo man denn in Köln Karneval feiern muss. Und dann habe ich schon in meinem Kopf so die Viertel sortiert nach so urigen Kneipen und so. Und das ist ja was auch durch die Gentrifizierung total kaputt gemacht wird. Dieses ursprüngliche, diese gewachsenen Viertel, was die ganze Stadt ja ausmacht. Das macht ja ganz Köln aus. Dass Köln so ein dörflicher, hat ja so eine dörfliche Atmosphäre, obwohl es ja eine Großstadt ist. Wir haben 1 Million Einwohner. Das ist die 4th Stadt in Deutschland.
Der Welt, glaube ich sogar.
Der Welt, der Universum. Und das merkt man ja nicht. Wenn man da ankommt, denkt man, hier kennt sich ja jeder.
Ach, ich habe gedacht, Köln würde sich da schützen. Also zumindest würde Köln, weil es eben dieses Urige ist, was diese Stadt ausmacht, dieses Nahe auch, dass man, dass es da wie so einen Milieuschutz gibt, so, was bestimmte Kneipen und bestimmte Gegenden angeht.
Ja, noch ist es ja alles da, aber man merkt ja, wie das bedroht wird, ne? Und wie die Häuser dann alle abgesperrt werden, weil man, dann weiß man schon, da wird jetzt saniert und dann kommen jetzt da so Lofts rein und die wird sich niemand mehr leisten können.
Du fährst ja auch am liebsten nach deinen Auftritten zurück in dein Loft und schläfst im eigenen Bett,
richtig.
Ne?
Ja, das stimmt. Ja, weil ich so viel unterwegs bin, da ist für mich zu Hause schlafen, ist echt Luxus.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du deine Wohnung schon lang? Ist
nee.
Das so ein Nest, dass du... Dass
ich habe die noch nicht lang. Ich bin ganz frisch in einer neuen Wohnung, genau. Und da bin ich, gerade quasi, ich habe erst eine Luftmatratze. Deswegen habe ich jetzt, ist noch nicht, ja.
Du schläfst nicht auf einer Luftmatratze.
Noch schon, weil...
auf so einem riesen Gästebett?
Ist aber mega, so ein Selbstaufblas-Ding.
Ja.
Ist toll. Meine Eltern mir vorbeigebracht.
Behalt die bloß.
Auch, wirklich,
ja,
ich
ja,
überlege.
Klar, für Gäste. Kein, ja. Also nein, nicht zum richtig schlafen. Nein, da reden wir jetzt
gehört mein Vater. Ich kann jetzt nicht einfach, gut, dann müsste ich ihm aber das bezahlen.
Ach, so seid ihr in der Familie. Die Kölner immer so ganz close und die Mutter weint, wenn man auf die andere Flussseite
richtig
zieht.
Und dann aber das Geld für das ja. Bett, das gibst du uns noch, ne? Der Papa 30 Euro vorbezahlt beim eBay. Ja, das ist nicht lustig.
Nein. Guns N' Roses hast du mitgebracht. Paradise City.
Ja. Ja, gibt es dazu Fragen? Schon,
ja, nee, gut, spiel mehr. Ja. Komm, mach. Ja, was? Oh Mann, ey, puh, hier ist was los. Wir essen Kekse und ich darf Ihnen verraten, dass Caroline Kebekus, die vielleicht 40 Kilo wiegt oder lass es 45 sein, glänzende Haare und dabei noch lustig, dass du auch echt gut mit isst. Also wir haben hier Gummibärchen, Kekse, Schokolade und so weiter und du bist richtig gut dabei. Die Gäste sind sonst etwas zurückhaltender, was dann mehr für mich abwirft, ne, ist klar, aber wo ich dann so
das
denke...
Das steht auch alles bei mir. Warum?
Weil das dieses technische Pult zwischen uns steht. Ja, okay. Sonst würde es hier stehen.
Okay.
Ja.
Ja, ich esse gerne. Also, ja.
Schön, das ist gut. Nee, komm, wir gehen weiter in deinem Leben. Ich glaube, es wird besser. Wir skizzieren erstmal, wie du zu der werden konntest, die du jetzt bist. Denn das nicht alles hat darauf hingedeutet, dass du mal so frech und selbstbewusst wirst. Du warst ein süßes kleines Mädchen, das im Kirchenchor gesungen hat.
Genau.
Aber wahrscheinlich auch schon, hast du es da auch schon faustdick hinter den Ohren gehabt?
Ja, wir sind auch, ich bin mit meiner Freundin Nadja auch aus dem Kirchenchor rausgeflogen. Weil wir, weil offiziell hieß es, das ist stimmlich nichts. Aber inoffiziell war einfach, wir waren mitten in der Pubertät. Wir sind, ich weiß noch, es gab so einen Sommer. Als Mädchen gibt es ja so einen Sommer, ne? Und nach diesem Sommer ist man plötzlich jemand anders. Und es war dieser Sommer und da war ich war erst 15 und dann war Sommer, ich war zwar immer noch 15, aber ich kam mir vor plötzlich wie, weil irgendwas passiert ja mit dem Körper und plötzlich bist du so.
Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen.
Richtig, absolut. Und dann waren wir einfach, dann waren wir so bereit, unsere Grenzen zu testen in allem. Und das, die Grenzen des Kirchenchors waren schnell erreicht.
Ja. Es gab ja auch noch einen späteren Nachklapp, wenn man so will, aber dazu kommen wir vielleicht später. Deine Großmutter, die war sehr christlich, ne?
Sehr.
Und hat dir auch tatsächlich sowas, das hast du mal im Interview gesagt, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben.
Ja.
Was war für dich Sünde als Kind? Weil ich fand das immer sehr, sehr, ich bin auch katholisch groß geworden, jetzt nicht besonders streng, aber tatsächlich, ich konnte mit so Begriffen gar nicht so viel anfangen. Ich wusste, wenn ich jetzt was klauen würde, wäre das eine Sünde oder so. Was war für dich Sünde?
Sünde war, was klauen war Sünde, Essen wegschmeißen, auch schon Sünde, böse Worte benutzen, alles Sexuelle sowieso Sünde.
Aber hast du das verinnerlicht oder wusstest du einfach nur, das sind so die Überschriften, auch wenn du dir da selbst gar nicht so viel drunter vorstellen konntest, warum das wirklich schlecht ist? Also Essen wegwerfen, das kann man ja tatsächlich, wenn man davon überzeugt ist, dann kann man es auch wirklich nicht wegwerfen, dann geht es nicht.
Ja.
Wenn man es nur nicht macht, weil es verboten ist, dann macht man es in dem Moment, wo niemand mehr hinguckt.
Ja, bei mir war es schon so, mir war es bewusst, dass also da jemand ist, da gibt es so eine übergeordnete Macht und die wartet nur darauf, mich zu bestrafen für Dinge, die ich eventuell falsch mache. So, also ich hatte schon, es war so eine ganz große Angst damit verbunden, ne? Also mit der Jesus da am Kreuz. Das war nichts Beschützendes und Schönes, Behütetes. So, diese Seite habe ich auch kennengelernt in der Kirche, muss ich sagen. Also auch dieses Geborgene in der Familie. Wir haben ja ganz tolle Familiengottesdienste in dieser tollen Kirche da gehabt, wo mein Vater engagiert war. Aber das, was meine Oma, meine Uroma so als Glauben hatten, das kam mir als Kind auch schon extrem beängstigend vor. Also dieser Leichnam am Kreuz, genagelt und blutend und das war alles für mich sehr, sehr, ich hatte immer große Angst. Ich habe auch in dieser sehr offenen Kirche, wo wir waren, das war so eine Beton, oder ist noch in Neubrück, ist so eine Betonkirche, und da war nur so ein angedeutetes Kreuz. Und in der Mitte hat man so schemenhaft einen Menschen erkannt, aber das war nichts Bildliches. Und damals haben sich dann ganz viele ältere Leute in der Gemeinde beschwert und gesagt, wir brauchen da irgendwie ein richtiges Kreuz.
Ah, war denn zu modern, zu abstrakt.
Genau, und dann war halt irgendwann, dann gab es dieses riesige, wirklich ein 3 Meter großer Jesus hängt da wirklich lebensecht gemeißelt. Und als Kind sitzt du davor und denkst, da hängt eine Leiche. da hängt einfach eine Leiche. Und ich werde das nie vergessen, wie ich da unten saß und gebetet habe und eigentlich nur damit dieser Jesus nicht wach wird und runterkommt und mit seiner Dornkrone und diesem das ist total beängstigend. Und wenn man was falsch macht, dann endet man so und dann wird also immer diese Drohung, ne, dieses ganze Bedrohende, was damit zusammenhängt, das war als Kind, fand ich das fürchterlich. Fand ich ganz.
Und bist du katholisch? Also ja, ja, tatsächlich. Mhm. Hast du verstanden, warum du warum man beichten geht, warum man das sozusagen über Bande spielt, warum man das nicht direkt mit Gott oder Jesus ausmacht, sondern das einem Pfarrer erzählt?
Nee.
Einem Pastor?
Ja, verstanden nicht. Das war so, ne? Ich glaube, das hinterfragt man ja nicht als Kind, ne? Das ist ja jemand, der den kennt Gott ganz gut.
Ja, ich habe mich das halt gefragt, warum, wenn es heißt, Jesus vergibt deine Sünden, habe ich mir immer überlegt, warum macht er das nicht direkt? Ja. Also muss ich das möglichst gut formulieren, damit es so gut an ihn weitergegeben wird, damit er mir die vergibt? Warum kann ich mich nicht direkt an ihn wenden? Als wäre der Pastor so ein Anwalt, weißt du, so ein Mediator dazwischen. Das konnte ich mir nicht so direkt erklären damals.
Warst du schon ziemlich schlau als Kind?
Nein, das klingt jetzt wahrscheinlich in einer Aufbereitung so schlau.
Ja, ich weiß noch, dass ich, als ich das, man muss ja das erste Mal beichten bei den Katholiken, wenn du zur Kommunion gehst, ne? Und ich weiß noch, dass das für mich so total, um Gottes Willen, was soll ich da machen, ne? Und dann habe ich mir Sachen ausgedacht, die ich dann gebeichtet habe.
Ganz viele Kinder.
Und dann nachher dachte ich so, Alter, das ist jetzt schon wieder Sünde, weil ich habe ja gelogen in der Beichte. Ja. Und ich konnte nicht schlafen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.
Oh, wow.
Weil ich dachte, jetzt habe ich den Pfarrer angelogen und das ist der beste Buddy von Jesus. Und jetzt bin ich, also das ist ja auch scheiße. Oh, ja, ich weiß noch, dass es ja mir alles total beängstigt, also so mit beängstigend einfach.
Genau. Wir können auch gleich dieses Gottesthema abhaken. Deine Mutter, ich weiß nicht warum, vielleicht weil du so lustig von ihr erzählt hast, erscheint mir eigentlich jemand, der moderner, der aufgeschlossener, offener mit sowas umgeht. Konnte die nicht, hatte diese Angst in dir nicht erkannt, sodass ihr, wenn ihr zusammen gebetet habt, abends oder was weiß ich, dass sie gesagt hat, hier, pass auf, das ist aber auch ein, keine Ahnung, der liebe Gott, wie es ja oft heißt.
Ja, doch. Meine Eltern waren da ja ganz anders. Die waren ja totale Hippies, ne? Die haben ja auch, meine Mutter hat da mit diese Jugendgottesdienste organisiert und da ist ja nur Friede, Freude und lass mal die Hand reichen und kleines Senfkorn Hoffnung singen und
kleines
so.
Kleines Senfkorn Hoffnung?
Ja, kennst du das Lied?
Nein.
Oh, bitte, echt? Das haben wir. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst. Dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft. Kennst du nicht?
Nein.
Früchte trägt für alle, die in Armut, Ängsten, Hunger sind.
Ja.
Ja.
Wow.
Ich kenne ganz viele solcher Lieder.
Senfkorn. Ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. Ich habe nie gewusst, dass, ich dachte immer, Senf ist ein Produkt. Also das.
Ach so, du wusstest nicht, dass es eine Pflanze ist. Ja.
Okay, ja, lach du mal. Wer
gibt doch einen Nutella-Baum, wenn es Senfbaum gibt.
Ach, du sagst Bauarbeitermarmelade zu Matt, ne?
Zu Matt, ja.
Ist das deine Erfindung oder sagen das auch andere?
Das ist, glaube ich, nicht meine Erfindung. Das ist so, das sagt man so.
Bauarbeitermarmelade, wie wunderbar.
Ist schön, oder?
Ja. Ja.
Sushi vom Schwein. Ist auch gut.
So, Brings, Rähn.
Ja, Brings ist eine Kölner Band. Ursprünglich sind das ganz harte Rocker gewesen. Und jetzt sind die im Karneval also nicht mehr wegzudenken. Ne?
Ganz, die sind also gebrochen Kölner, worden, oder?
Nein, nee. Das kann man nicht sagen. Das sind so urkölsche Jungs und wirklich ganz sympathische, total nette Jungs, mit denen ich auch schon gesungen habe und so. Und die haben ein Lied, Rähn heißt es, Regen. Das ist wahrscheinlich für jeden, der das hört, jeder denkt sich, das ist mega kitschig und wahrscheinlich auch so ein bisschen Schlager-esk für viele. Aber für mich ist das so meine Sprache meiner Heimat und ich liebe dieses Lied einfach. Ich liebe das. Und als es hieß, ich soll hier Lieder abgeben, habe ich gedacht, ich nehme die Jungs mit hier hin. Und
ja, schön.
Ja.
Du hast mich geboren und hast mir gemacht.
Caroline Kebekus ist heute hier zu Gast und als die Musik eben einsetzte, hast du gesagt, du, das darf man aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht nur so ein Stimmungssong, sondern wenn bei uns in Köln dieses Lied in irgendeiner Kneipe läuft, dann grölen erst alle und dann fangen alle an zu weinen.
Ja, weil es so, Ach, diese Sprache, das, auch die Worte, die der wählt, so wie der diese Frau beschreibt und so.
Kannst du es mal übersetzen? Vielleicht hat es nicht jeder.
Ja, du bist geschminkt wie ein Teenie, aber du kommst dir vor wie die First Lady und so. Aber so, diese Sprache ist so, das könnte auch mein Hausmeister sein, der so spricht zu Hause. Also diese Worte, die das ist einfach, ach, es ist für mich so ein totales Heimatgefühl und dieses Phänomen, dass es eben so Lieder gibt in Köln, die uns alle so an der Wurzel packen, so an der Seele. Und nicht, das hat jetzt nicht immer was mit der Stadt zu tun. In diesem Lied wird ja auch nicht die Stadt besungen, ne? Was uns ja immer vorgeworfen wird, dass man sich so, ah, die Stadt ist so toll und wir sind so geil, sondern es gibt so eine Verbundenheit, die irgendwie so eine ganz tiefe Melancholie auch hat, so eine ganz tiefe Liebe und manche Lieder, die packen uns einfach da am Herz und dann weint man und ist so fröhlich, dass man mit seinen Freunden, das ist alles so schön. Ha, es ist ein bisschen wie Drogen nehmen, glaube ich. Also so stelle ich mir das vor. Ich habe jetzt noch nicht so viele genommen, aber...
Es ist so ein bisschen wie so eine Blase, um die man euch auch, glaube ich, beneidet.
Ja.
Also tatsächlich, wir haben ja eben ganz kurz schon, als das Mikro aus war, drüber gesprochen, dass man das eigentlich in kaum einer anderen Stadt hat. Also München hat ein bisschen was, das ist aber eine ganz andere Temperatur. Ne? Ja. Die haben das, geht auch so in Richtung Tradition und da gibt es eben auch so bestimmte Dinge, die so hochgehalten werden. In Berlin, Hamburg, weiß ich jetzt gar nicht, Frankfurt, ich weiß es nicht. Aber ihr Kölner seid immer wieder an diesem Punkt zu kriegen und man sieht, wie eure Augen sich weiten und wie euer Herz schneller schlägt und voller Freude. Und das hat ja sowas, wie soll ich sagen, das ist ja, hat ja eigentlich gar nichts so mit heute und Digitalisierung und mit dem Schnellen und mit der Realität zu tun. Das hat was mit Erinnerungen und, ja, und so einem, wie so einem Geheimnis, das ihr alle irgendwie teilt.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Nicht. Ja, das ist wirklich so, als würde man so ein unsichtbares Band haben, so zwischen. Und das ist auch gar nicht, das hängt jetzt auch nicht unbedingt mit dem Karneval zusammen. Ne? Also ich, ein guter Freund von mir ist ein, das ist Tommy Engel, der in Köln also wirklich ein Urgestein ist an einen Musiker, der, also wahrscheinlich der am meisten für diese Tradition steht, der hasst Karneval, der fährt immer weg an Karneval, der ist dann im Ausland sogar, ne? Und trotzdem ist das für mich einer der bedeutendsten Kölner. So,
ja.
Ne?
Wenn man Anke Engelke hasst
total
Karneval.
Ja.
An dieser Stelle können wir mal erstens sagen, dass ihr beide schon mal zusammen in einer Badewanne gesessen
nackt.
Habt. Nackt,
richtig.
Ganz genau.
Ja, richtig.
Und tatsächlich, es gibt ein paar lustige Leute, die sich dem Karneval verweigern. Ja. Nimmt der Kölner den Verweigerern das eigentlich übel?
Die richtigen Kölner nicht. Also man merkt immer so, wenn das so Imi-Kölner sind, die sich dann den Karneval so übergestülpt haben, die sagen, hey, du musst mitfeiern und so. Und die richtigen Kölner erkennst du daran, dass die das so nehmen, wie es ist. Ne? Also wenn einer nicht mitfeiert, dann feiert er nicht mit. Da muss man keinen missionieren. Ne? Das ist dann halt so.
Okay. Ja. Du bist nicht direkt auf eine Gesamtschule gegangen,
nee.
Aber es war so, es auf dem Schulhof lief es wahrscheinlich auf dasselbe hinaus, weil ihr habt... Hauptschule war, glaube ich, im Erdgeschoss.
Genau, Klassiker. Genau. Erster Stock Realschule, ganz oben Gimmigeier.
Ja. So, und du warst ganz oben.
Ich war Gimmigeier, ja. Aber die damals, weiß ich noch, so 5., 6. Klasse, war das schon so, dass die Hauptschüler, die irgendwie cooler waren und irgendwie waren die irgendwie so, das waren die cooleren. Und dann wollte ich auch lieber auf die Hauptschule gehen.
Bist du eine gute Schülerin?
Ja, normal, würde ich sagen. Also ich war eigentlich... immer ganz gut, bis dann so zur 10. Klasse, dieser besagte Sommer, wenn man dann plötzlich jemand anders ist und seine Grenzen testet. Das macht man ja so in der 10., 11. Klasse. Da war ich dann kurz davor, irgendwie auch 2 Fünfen auf dem Zeugnis zu haben, was ich ja nicht hatte, aber ich kam so an meine Grenzen, weil ich auch einfach viel geschwänzt habe und mir alles scheißegal war, wie das so ist.
Hast du gefeiert oder hast du gejobbt? Was hast du gemacht in der Zeit? Einfach mit Freundinnen irgendwo abgehangen?
Kaffee getrunken.
Ja.
Wir haben immer bei einem Freund von mir Kaffee getrunken. Hallo,
Paco. Habt ihr euch auch so oft umarmt und so melancholische...
Ja, voll, auch. Klar. Und man, so dieses pubertäre Sehnen nach irgendwas. Ja, klar. Mhm. Aber es war auch so alles so scheißegal, ey, wir machen, was wir wollen. Und meine Klasse war auch richtig krass. Wir haben in der 10. Klasse, wir waren die berüchtigte 10a auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln-Ostheim, die kurz davor war, komplett aufgelöst zu werden, weil die Lehrer gesagt haben, wir kriegen die nicht mehr gehandelt. Oh. Wir waren in so extra Baracken. Da waren die 9. und 10. Klassen, waren da drin, weil das Schulgebäude so klein war. Ne? Und das waren dann so Baracken, da wurden wir ausgelagert sozusagen. Und da haben wir mal einfach die Baracke abgeschlossen. Also alle Schüler waren drin, Baracke abgeschlossen mit Fahrradschlössern von innen, so dass kein Lehrer reinkam. Und dann saßen wir in der Klasse und haben gesagt, es kommt ja keiner, dann können wir wohl nach Hause gehen. Und dann sind wir hinten durch die Fenster abgehauen und sind dann nach Hause. Oder wir haben mal alle Möbel aus der Klasse, ne, alle Tische, Stühle, Lehrerpult, alles aus dem Fenster geworfen. Und die Lehrer so, was machen die denn? Was soll? Und ja, also die kamen da auch an ihre Grenzen. Und dann hat unsere Englischlehrerin, die gleichzeitig unsere Klassenlehrerin war, uns einen Brief geschrieben, so in unserer Sprache, und gesagt, was macht ihr da? Seid ihr dumm? Ihr werdet aufgelöst, ihr werdet verteilt auf irgendwelche Klassen, ihr verliert eure Gemeinschaft und ihr setzt eure Ausbildung aufs Spiel. Ihr seid einfach dumm. Und dann hat das bei uns allen irgendwo gefruchtet und hat dann dazu geführt, dass wir dann ab der 11 ganz engagiert waren. Und ich weiß noch, dass wir dann plötzlich, hat sich das so, dann merkt man ja plötzlich, ach, das ist ja wegen mir. Ich bin ja hier wegen mir auf der Schule und mache Abitur, weil das was für mich ist. Und es hat ein bisschen gedauert, aber dann, aber trotzdem habe ich jetzt nicht das Mega-Abi. Ich habe ein Abi von 2,9. Wenn ich das erzähle, sagen mal, ach, 2,0. Hätte, und ja, dann sage ich, nee, 2,9, 9. Ach so,
ja. Wusstest du damals, was du machen möchtest? Hattest du so eine klare Vorstellung? Ja, hast du dich auch so treiben lassen?
Ich hatte Bio-LK und ich fand mega spannend Genetik und so. Und dann dachte ich, ich muss Biologie studieren. Dann habe ich gesehen, wie viel Chemie man dafür braucht. Das muss ich auf keinen Fall. Und dann wollte ich Theaterwissenschaften studieren. Damals war aber der NC19. Und das, dann wollte ich so Wartesemester sammeln und habe dann Praktikum beim Fernsehen gemacht. Und dann bin ich da geblieben.
Da kommen wir gleich in der zweiten Stunde der Hörbar zu. Wir haben nämlich noch eine Stunde mit Caroline Kebekus. Jetzt erstmal Adele mit Hello. Warum? Why?
Why? Because ich habe dieses Lied gecovert mit meinen zwei, mit den Bierbitches. Ich habe eine kleine Mädels-Kombo, mit denen machen wir im Karneval, auch im Kölner Karneval was. Und da haben wir aus Hello, Hellau gemacht. Weil Hellau sagt man ja in Düsseldorf und wir mögen, also Kölner und Düsseldorfer, die haben mehr Schwierigkeiten. Und dann habe ich das Lied so umgetextet, dass es eben darum geht, dass man einen Typen kennenlernt, der
sing
ist...
Sing es an. Das ist dein Moment.
Ja, die also es geht darum, dass man jemanden kennenlernt und der ist perfekt, der ist wunderschön, alles ist gut, aber dann sagt er am Karneval genau das falsche Wort.
Hello.
Darum geht's in dem Lied.
Gut, dann hören wir uns einfach jetzt Adele an.
Ja, besser.
Hello, it's me.
Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Radio 1, die Hörbar Rust. Heute mit Caroline Kebekus. Wir haben dich vorhin als Entertainerin und Schauspielerin.
Gut.
Ja?
Klingt gut, finde ich.
Das ist so eine Frage, die ich tatsächlich wahrscheinlich zu oft stelle, aber sie interessiert mich dann doch immer wieder, weil der Begriff Comedy mir so geliehen vorkommt. Ne? Also ich mag das nicht, dass wir, nicht weil ich auf die deutsche Sprache poche, also ich mag diesen Begriff Comedy nicht, aber es gibt nichts Gutes, Adäquates, finde ich, ein gutes deutsches Wort dafür.
Komiker? Ich finde, Komiker klingt so ein bisschen nach so Slapstick.
Ja, Faxenmacher, genau, so, finde ich auch.
Aber im Grunde ist es das ja, ne? Es gibt halt kein Wort für Stand-Up-Comedy, ne? Dafür, das ist ja das, was ich mache tatsächlich. Mhm. Und dafür gibt es kein deutsches Wort. Steh auf.
Nee.
Gibt's nicht, stimmt.
Okay, also du fühlst dich damit wohl, wenn man sagt, also Entertainerin finde ich, dann denke ich sofort an Peter Frankenfeld irgendwie, ja, weißt du, so. Oder
Comedienne.
Oder
so. Comedienne. Also ein bisschen französisch. Comedienne.
Ja. Gut, du hast es zur Comedienne gebracht, weil du, wie du vorhin angedeutet hast, ein Praktikum gemacht hast. Wie bist du auf diese Firma gekommen? Ja klar, weil in Köln viel Fernsehen produziert wird, weil jeder Hugo Egon Balder kennt. Wie bist du da hingekommen?
Ich wusste gar nicht, dass Hugo Egon Balder da überhaupt, ne? Ich wusste auch gar nicht, was diese Firma macht. Ich habe mich übers Internet da beworben. Und mein Vater meinte nur so, mach doch in den Medien was. Und ich so, oh, ich kann nicht mit Computer, ich weiß nicht, was das ist. Und dann haben wir das da rausgesucht und da war, doch da stand schon, dass das eine Produktionsfirma ist, die Fernsehformate macht. Aber ich bin jetzt da nicht hingefahren und dachte, geil, jetzt mache ich Fernsehen. Sondern es war so, ja, jetzt habe ich Abitur, jetzt muss ich irgendwas machen. Und jetzt habe ich so, also ich wollte eigentlich mit meinen Freunden Bier trinken. Ich bin jetzt nicht da hingefahren, weil ich dachte, geil, jetzt komme ich zum Fernsehen. Und dann habe ich dieses Praktikum bekommen und habe dann als erste Amtshandlung musste ich einen Drucker kaufen für den Chef. Und ich wusste aber nicht, wer der Chef ist, weil ich den noch nicht getroffen habe. Und das war eben Hugo. Und dann habe ich diesen Drucker gekauft und bin dann zu ihm ins Büro. Und ich so, ach, das ist dieser Typ, okay. Und der hatte, die kamen gerade aus dieser Produktionszeit von Samstagnacht. Samstagnacht war gerade vorbei. Mhm. Die haben das nicht mehr weitergemacht. Und eben diese neue Sendung gestartet. Und Hugo hat damals... Freitagnacht News, genau. Und Hugo hat damals ganz junge Autoren eingekauft, Chris Gelitnecki und Morten Kühne und Tommy Jaud, die haben da alle, die waren ganz frisch, die kamen Sympathen bei Samstagnacht schon mitgemacht, aber die waren alle ganz frisch und dann war ich da Praktikantin und dann noch ein paar andere Praktikanten und wir durften alles machen, wir hatten da Kameras und wir haben dann einfach Sketche gedreht, wo ich dann mitgespielt habe, weil die Jungs sich das ausgedacht haben, weil wir alle zusammen waren da in dieser Zeit und daraus hat sich so eine totale kreative Keimzelle entwickelt. Also Chris Gelitnecki hat nachher Lady Kracher geschrieben, Pastewka geschrieben, Morten Kühne ist der Headwriter von der Heute-Show jetzt, Tommy Jaud, ja, der schreibt ja ganz erfolgreich Bücher und...
Wie ist das mit dir? Also von Anke weiß ich auch, dass sie selbst, sie sagt, ich kann das gar nicht schreiben, aber ich kann dann mit dem, was man mir schreibt, das kann ich gut umsetzen, da kann ich einfach, damit kann ich gut arbeiten, das kann ich gut zum Ausdruck bringen. Schreibst du selbst?
Ja.
Okay.
Also ich bin auch mittlerweile... auf der Bühne. Also ich habe immer Autoren, mit denen ich arbeite, auch für die Sendung sowieso, weil das ist dann einfach eine Masse, die kriegt man dann alleine gar nicht hin. Aber für die Bühne, und da habe ich früher mir mehr schreiben lassen von Autoren, mittlerweile bin ich da so schwierig geworden, ey. Wirklich, das ist, also ich finde wirklich nur noch meine Sachen lustig. Und auch wenn es dann nicht so ist, ne? Aber ich bin da echt nicht mehr so kompatibel, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe schon ein Autor, mit dem ich ganz eng zusammenarbeite, der mir dann auch hier und da echt wichtige Übergänge macht und so. Aber so dieses Grundthema und worüber ich reden will und wie, das kommt dann schon aus mir. Und mit der Zeit kriegt man dann ja auch mehr Vertrauen in sich, ne? Also früher habe ich gedacht, ich muss mir das alles nochmal von einem Autor überarbeiten lassen, weil das kann ja nicht reichen, wenn ich das alleine mache.
Gut, aber du bist ja jetzt auch, es ist ja auch dann tatsächlich, es ist ein großer Teil Talent, aber es ist ja auch wirklich dann Handwerk auch zum großen Teil, was man sich, wahrscheinlich sitzt du auch in irgendeinem Büro, das ist jetzt nicht so, dass du so eine fancy, crazy, wobei, ich weiß es nicht, wenn du auf so einer Luftmatratze schläfst, dann hast du im Zweifel auch, man stellt sich vor, dass die, keine Ahnung, ihr Komödianten in so großen Altbau, ach nee, kleine.
Also unser Büro ist sehr, sehr cool, weil es voll zentral ist. Aber wenn ich jetzt imaginär an meinem Schreibtisch sitzen würde, dann würde ich sehen, ich habe immer noch keine Lampe. Ich wohne zwar schon seit 2 Jahren in diesem Büro, aber ich habe noch keine Schreibtischlampe. Hinter mir stapelt sich Altpapier, neben mir stapelt sich Altglas. Das ist mein Büro.
Habt ihr auch diese schrecklichen Deckenleuchten?
Widerlich, solche.
Die sind so ekelhaft. Ja. Und da, also ich frage mich immer bei so vielen Menschen, die jeden Tag ins Büro laufen, dass sie das so ausblenden, ob die darunter nicht, also ausblenden im wahrsten Sinne des Wortes, man kann das nicht. Es ist dieses ganz kalte Licht, dass einem dabei was einfällt, das finde ich bewundernswert.
Also da fällt mir auch nur was ein, wenn da Leute dabei sind, mit denen man sich so ein bisschen den Ball zuspielt, wenn man Brainstormings macht oder so. Mhm. Aber tatsächlich die Dinge, die dann wirklich lustig sind und gut sind und entstehen, die entstehen, wann sie entstehen. Da sitze ich dann nicht im Büro. Oder ist es so, dass ich auf Tour oder auf der Bühne, viele Sachen entstehen bei mir auch auf der Bühne, weil es in diesen Drucksituationen ist, weil man Bock hat und weil man gerade dabei ist, den Leuten was zu erzählen und dann knallt plötzlich so eine Geschichte dazwischen, wo man denkt, das ist ja lustig. Und ich nehme jede Show auf und dann höre ich mir das nachher nochmal an und dann denke ich, guck mal, da hast du noch eine lustige Idee gehabt und dann fange ich an, das aufzuschreiben, was dann auf der Bühne rauskommen ist. Und damit kann ich dann auch ins Büro gehen und das weiterschreiben und daran feilen und arbeiten und umstellen und so. Das mache ich dann im Büro. Aber da sitzen und so eine Lampe anstarren und denken, boah, Kreativität, wo bist du? Das geht nicht.
Du hast mal gesagt, dass du dir diese Sendungen auch alle nochmal ansiehst, alle, dass du die alle aufzeichnen lässt und alle nochmal ansiehst, um nicht selbstzufrieden zu werden. Dieses Wort Selbstzufriedenheit, inwieweit unterscheidet sich das vom Wort Zufriedenheit?
Nee, ich glaube, was ich meinte, ist, dass man nicht so das so selbstverständlich nimmt. Weil wenn man auf der Bühne ist und dann so abgefeiert wird am Ende, dann neigt man dazu zu sagen, boah, es ist alles geil und easy. Ich gehe morgen einfach, fahre ich in die nächste Stadt und dann gehe ich auf die Bühne. Und dann geht man nämlich mit so dicken Eiern auf die Bühne. Mhm. Gestern in Wuppertal, Standing Ovations Trier. So. Und dann kommt man so raus und Trier guckt einen aber an und sagt, ist mir scheißegal, wo du gestern warst. Ich sitze jetzt hier, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen.
Aber du musst die Leute nicht mehr so, also die kommen jetzt deinetwegen. Früher musstest du dir das Publikum wahrscheinlich auch erobern, ne? Oder du warst auch sehr oft Teil, also einer der Acts, weiß ich nicht, es gibt ja dann so
Mixed-Shows.
Ja, genau, Mixed-Shows, ne?
Ja, das ist mittlerweile natürlich kein Vergleich mehr. Trotzdem ist es aber so, dass man den Abend erstmal machen muss, ne? Also die Leute sitzen da und haben eine ganz große Erwartung auch. Und ich muss denen nichts mehr erklären, nicht wer ich bin, wo ich herkomme. Das habe ich im alten Programm alles noch machen müssen. Aber trotzdem muss man die sich auch erobern. Aber natürlich nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang war das tatsächlich so. Und jede Show anhören, das mache ich, wenn ich eine neue Show mache. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nehme zwar jede Show auf, aber ich höre mir dann nur noch so Passagen an, wo ich weiß, da habe ich jetzt irgendwie einen neuen Dreh oder einen neuen, manchmal hat man ja alte Nummern und dann passieren aber aktuelle Entwicklungen und plötzlich ist die Nummer in einem ganz anderen Licht und dann muss man die einfach nochmal sich anhören. Aber ja, ich will jedenfalls nicht so werden, dass ich denke, ach, das läuft ja alles eh voll easy.
Nee, ist ja auch wahrscheinlich gut so. Wenn man 4 Comedy-Preise hat und zahlreiche Nominierungen und andere Auszeichnungen und tatsächlich, wie gesagt, 2-mal vor 14.000 Leuten, also hat man da nicht automatisch dicke Eier, wenn man auf, also...
Ja, schon, aber irgendwie...
Oder ist es eher so eine Ruhe oder so eine Sicherheit, die dadurch entsteht, die
also ich find's,
zurückgreifen
kann? Ja, ich finde es gut. Also ich bin total stolz auf diese Comedy-Preise, weil das ist so eine Wertschätzung der eigenen Arbeit, die einfach toll ist, ne? Und das nehme ich auch total gerne an. Aber wenn ich mir das jetzt reinziehe, dass 2-mal 14.000 Leute bei meiner Show waren, dann ist mir das zu krass. Also das ist mir zu, wenn ich die Bilder sehe im Nachhinein, ne? Ich meine, als ich auf der Bühne stand, da habe ich ja jetzt nicht jeden Einzelnen gesehen, da habe ich nur erahnt. Und
Licht,
es war sehr viel
Licht
dunkel, ja. Wenn ich jetzt diese Bilder sehe, dann denke ich, bist du eigentlich bescheuert? Was hast du denn gemacht? Und dann werde ich so nachhinein nochmal aufgeregt. Weil wenn man da steht und denkt, okay, 14.000 Leute, da ist jeder von denen, hat sich eine Jacke angezogen zu Hause, ist in die Bahn gestiegen, hat sich einen Babysitter besorgt, hat irgendwo noch einen Burger gegessen, hat sich dann in die Schlange gestellt, hat vielleicht noch ein T-Shirt gekauft. Das ist verrückt. Das ist mir zu bescheuert. Mhm. Also das sind Dimensionen, die darf man sich nicht reinziehen. Und darüber dicke Eier kriegen, das darf man nicht. Dann weiß ich nicht, dann geht was kaputt im Kopf.
So, Beyoncé spielen wir jetzt. Daddy Lessons. Einfach so?
Ja.
Gut. Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Heute ist die Entertainerin und Komikerin und Schauspielerin vor allem auch, Caroline Kebikus, zu Gast.
Ja.
Und es gibt ein Produkt, auf das du ganz stolz bist.
Ja.
Es gibt nämlich einen Kinofilm. Schatz,
nimm du sie.
Nimm du sie.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall, es ist eine Komödie.
Mhm. Es ist eine Komödie mit einem ungewöhnlichen Thema, würde ich sagen. Nämlich ein Paar, das sich scheiden lassen will. Im Guten, die wollen sie im Guten trennen. Die sind ewig zusammen. Die hatten eine ganz tolle, leidenschaftliche Beziehung, die dann einfach irgendwann im Sande verläuft. Und dann wollen die sich trennen. Und dann geht es natürlich darum, wer die Kinder nimmt. Und da aber beide ein ganz lukratives Jobangebot im Ausland bekommen, will keiner so richtig die Kinder. Und dann entspinnt sich also dieser Sorgerechtsstreit, wo es darum geht, dass man möglichst die Kinder dem anderen zuschiebt. Und die entscheiden sich dann, weil sie sich eben nicht entscheiden können, dass dann die Kinder entscheiden, zu wem sie gehen sollen. Und sagen dann auch, nein, wir beeinflussen die gar nicht, was die aber natürlich machen. Und dann tun die abstruse Dinge, die wirklich fürchterlich sind, ganz peinliche Dinge. Der Vater bringt die Kinder zur Schule mit Küsschen, verabschiedet er die pubertierende Tochter, die Mutter geht mit der auf eine Party und betrinkt
sich.
Das
ist so schrecklich. Das ist der totale Albtraum.
Ja.
Genau. Sie will cool sein, ist in diesem ganz fiesen Pubertätsalter. Also diese Tochter würde ich versuchen, auch an meinen Mann abzutreten wahrscheinlich.
Ja.
So. Sie ist also in diesem Alter und du bringst sie auf diese Party. Du fängst an zu trinken und zu tanzen
und
dein T-Shirt hoch. Du zeigst allen deine Möpse.
Wenn du überleg mal, der hätte deine Mutter gemacht, als du 15 warst. Ey, da müssen andere Leute in der Traumatherapie ihr Leben lang, weil die ihre Mutter nicht verarbeitet kriegen. Und die machen das halt einfach so krass, dass man denkt, oh Gott, das ist doch nicht, das kann man doch nicht machen. Das kann man nicht machen. Am Ende ballern die ja den Kindern auch eine, ne? Die stehen ja da und schlagen
absolut
die Kinder vor allen Leuten.
Wow.
Damit, das ist so unglaublich. Und das ist aber ja so absurd, dass es eben total lustig ist. Aber was ich halt so gut finde an diesem Film, ist eben, dass er auch so eine Wahrhaftigkeit hat darunter. Weil es geht ja voll um was, um diese Liebe zwischen denen. Die haben ja so eine ganz leidenschaftliche Beziehung, die sich auch unheimlich über diesen Kampf definiert.
Mhm.
Die haben sich, die prügeln
sich. So geht's schon los, so haben sie sich im Grunde schon.
So haben die sich kennengelernt,
genau.
So. Also so hat die Beziehung angefangen und unheimlich viel Feuer drin. Und am Ende dann prügeln die sich an. Wir haben uns auch wirklich geprügelt am Set. Ne? Ich hatte blaue Flecken überall. Die Maske hat wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die hat teilweise blaue Flecken überschminkt. Das war schon nicht mehr feierlich. Dann haben teilweise Leute auch gefragt, so, sag mal, du hast du Privatprobleme. Und ich so, Alter, kriegt ihr überhaupt mit, was hier am Set ich jeden Tag mache?
Mit dabei, also dein Mann ist Maxim Mehmet, Axel Stein ist dabei, Jasmin Schwiers, Ludger Pisto. Oh, der hat ja echt eine ganz undankbare Rolle, leider.
Ja, der spielt meinen widerlichen Chef.
Ja, und den mit so Resten zwischen den Zähnen. Ja. Sagst du Leuten, dass sie Kräuter oder sowas zwischen den Zähnen haben?
Das sage ich und das hätte ich Ludger auch gesagt, aber das hat Ludger ja extra das ist mir schon klar, genau. weil er das lustig fand. Und ja, und wir knutschen ja auch ganz wild, Ludger und ich. Ja, hier nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Sven Unterwald, den Regisseur. Diese Szene musste ich nur 80 Mal wiederholen. Ja, und aber das hat total Spaß gemacht, ne? Also so eine Rolle zu spielen, die ja auch wirklich da alles hat, ne? Die heult, die lacht, die kämpft, die macht total lustige Sachen mit den Kindern, total abstruse Dinge und ist aber auch gleichzeitig die Szene, wo die ihren Mann erwischt, wie der mit der Krankenschwester knutscht. Ey, ich hätte die arme Patricia, die Schauspielerin, die diese Frau gespielt hat, ich hab die gehasst. Ich hab nachher beim Catering, soll ich den Teller wegnehmen? Blöde Kuh, was knutscht die mit dem?
Und es gibt ein sehr schönes Lied.
Ja.
Max Mutzke singt es. Er hat es mit Clouseau, glaube ich, zusammengearbeitet, ne?
Ja, genau. Wir haben, ganz früh hat der Produzent mich schon gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch am Soundtrack was zu machen, also ein Duett zum Beispiel zu singen. Und Max war damals in meiner Sendung gewesen, kurz vorher, und dann haben wir schon überlegt, ob man nicht nochmal was zusammen machen könnte. Und dann hatte ich dem Produzenten gesagt, ja, ich hätte jemanden, mit dem ich ein Duett machen würde, Max. Und dann fand er auch direkt super. Und dann haben wir uns getroffen. Es war sehr, sehr lustig in Köln. Wie gesagt, Max, hast du nicht Bock, ein Duett zu machen? Und er so, ja, habe ich Bock. Und wir hatten schon die Idee von Heinz-Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz, neu aufzulegen. Ne? Und ich hatte das Max auch geschickt. Und er so, ja, cool. Und dann sitzen wir da, sind so essen mit dem Produzenten, dem Regisseur. Und alle so, ja. Und dann hier Heinz-Rudolf Kunze und Max so, würde ich nie singen. Also mega scheiße, der Song. Kann ich nicht machen, ist doch Schlager. Und ich sitze echt so, sag mal, Junge, kannst du das nicht vorher sagen? Oh Gott. Und das war, ja, dann war das erstmal kurz ein bisschen blöd. Und dann hat er aber gesagt, er würde selber was schreiben. Und ist am nächsten Tag sogar schon nach Erfurt gefahren zu Clouseau. Und dann riefen die schon, glaube ich, abends ziemlich spät haben sie noch angerufen und gesagt, wir haben den schönsten Song der Welt geschrieben.
Was ist das für ein Song?
Oh ja,
das sehr, sehr, sehr schön. Ja.
Wir haben uns ausgesucht und anvisiert, angesehen und ausprobiert. Nichts überlegt, nichts unterdrückt, unser Leben verrückt.
Radio 1, die Hörbarust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute Caroline Kebekus, eine Frau mit vielen Gedanken, aber auch eine Frau mit vielen Gesichtern.
Schön.
Habe ich das? Ist das gut? Tatsächlich sind deine Parodien außergewöhnlich gut und nicht selten auch außergewöhnlich mutig, also das, was du machst. Diese Geschichte mit der Kirche, die auch vor vielen Jahren durch die Presse ging, da hattest du als du deine erste eigene Fernsehsendung beim WDR bekommen solltest, gab es Querelen. Du hast da, weiß ich nicht, Like a Prayer war heftiger, ne? Mit
Absolut.
Madonna. So, du hast da, warst eine Nonne, du hast das Kruzifix abgeleckt, glaube ich. Und die Pius-Brüder hatten nichts anderes zu tun, als, glaube ich, 100 Anzeigen in deine Richtung zu schicken.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es die Staatsanwaltschaft dann war, die gesagt hat, dass
es kam gar nicht zur Anzeige. Ich habe jetzt offiziell auch nie Post bekommen. Übrigens, sie sind angezeigt worden von 150 Leuten, sondern ich habe das in der Zeitung gelesen, dass es so ist. Mhm. Also so weit kam es gar nicht, dass es irgendeine offizielle Geschichte gab. So weit ging es nicht.
Aber es gibt andere Sachen, also wo ich immer denken würde, okay, die Kirche extrem gefährlich, gerade auch die katholische Kirche sehr, also hat viel Macht und wenn die ihre Interessen durchsetzen wollen, dann kommen die auch nicht mit so Shishi-Anwälten, dann kann es richtig eng werden. Aber tatsächlich sind die gefährlichen Sachen in deinem Leben immer ganz andere gewesen, dass du Bill Kaulitz von Tokyo Hotel gemacht hast oder Helene Fischer.
Ja, da kommen richtige Aggressionen raus.
Gibt es die Helene Fischer Ultras wirklich?
Ja, die gibt's. Die Helene Fischer Ultras. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Ich habe letztens, hat mir einer einen Artikel geschickt, das fand ich auch großartig, auf einer Schlagerparty, auf einer Andrea Berg Schlager Fanparty.
Hast du die auch mal nachgemacht?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Anke hat die doch mal so gut gemacht.
Ja.
Jedenfalls kam es auf dieser Party zu einem Handgemenge und die Polizei musste gerufen werden wegen Körperverletzung, weil eine Andrea Berg-Fanin eine andere Andrea Berg-Fanin gewürgt hat, weil die sich gestritten haben um, Achtung, die Reihenfolge der Andrea Berg-Songs, die gespielt werden sollte. Es ging nicht darum, dass überhaupt einer gespielt, sondern um die Reihenfolge. Und haben die sich so darüber gestritten, dass die eine die andere gewürgt hat. Also das ist doch, das ist eine Welt, da weiß ich nicht, ob ich da noch Platz habe.
Das ist sowieso so eine Welt, wo es mich immer ärgert, dass es so leicht und einladend ist, sich darüber lustig zu machen. Das ist ja das Doofe, ne? Also so dieses Bashing, Andrea Berg-Bashing ist ja gar nicht so schwierig. Und trotzdem finde ich diesen Mikrokosmos, der eigentlich fast schon ein Makrokosmos ist, weil unglaublich viele Leute sich darauf verständigen können, dass das die erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen sind, ja? Also Andrea Berg. Gut, du gehörst ja auch zu den Menschen. Es gibt so ein paar Prominente in diesem Land, die ja tatsächlich auch ihr Privatleben oder die Art, wie sie sich persönlich zu bestimmten Dingen äußern, im Hintergrund lassen.
Ja.
Vielleicht auch, um sich zu schützen. Das ist dir ja auch nicht ganz fremd, der Gedanke. Nee. Frauke Petri hast du aktuell auch, oder das ist jedenfalls noch gar nicht so lange her, parodiert. Mhm. Hast du Bedenken im Vorfeld, weil es immer irgendwelche durchgeknallten Typen gibt, die dann vielleicht...
Also das Ding ist ja nicht, dass das durchgeknallte Typen sind mittlerweile, ne? Man muss ja jetzt schon wissen, dass das so der Mainstream und nicht die meisten, aber es ist jetzt schon, früher waren das so Vereinzelte, die dann wurde gesagt, okay, das sind jetzt so Vereinzelte, so ein paar durchgeknallte Rechte. Jetzt sind das nicht mehr Vereinzelte.
Nee, und es sind auch nicht nur ganz Rechte.
Und auch nicht durchgeknallt.
Nein, ich meine jetzt aber damit, ob du Angst hast, dass da eben, und zwar jetzt wirklich jemand durchgeknallt ist, der meint, er müsste jetzt hier mal selbst für Ordnung sorgen. Weil das sind ja die Durchgeknallten, die dann glauben, dass sie dir irgendwie einen Drohbrief schreiben oder was auch immer.
Ja, aber das ist, das ist aber Standard, Tagesordnung, wenn... Echt? Ja. Also damit lebe ich jetzt aber schon länger. Und das kriege ich ja alles gar nicht mit. Da wird sich ja im Hintergrund gekümmert. Es gibt dann dann kriegt man Bedrohungen, die dann Gott sei Dank leben wir ja in einem Staat, wo man das nicht einfach machen darf, sondern das bleibt ja dann nicht ungeahndet. Und ja, also bei Facebook beschimpft zu werden, also das lese ich mir einfach gar nicht durch.
Was gut ist, denn Politiker sind heutzutage tatsächlich so, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der einen sehr, sehr verantwortungsvollen, hochrangigen Politiker berät, der sagt, bestimmte Dinge werden gar nicht gesagt, weil die einfach so wahnsinnig Angst haben vor den Shitstorms.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch, früher habe ich öfter mal einfach was Lustiges gepostet oder so, ne? Und jetzt hat man schon, man hat schon im Kopf eine Schere. Wenn man sagt, wenn ich das Bild jetzt poste, dann muss ich aber dazu schreiben, dass das alles vegan ist und kein Tier gestorben ist oder so, ne? Also, weil man schon gar keine Lust mehr hat, sich zu verteidigen. Und aber wenn man so eine Sache macht wie mit dieser Frauke Petri-Song, dann braucht man gar, also wenn man da anfängt, sich zu überlegen, oh scheiße, da kriege ich ja wieder einen Shitstorm, da braucht man gar nicht erst antreten, ne? Also das ist mir total klar gewesen. Und was dann aber wirklich ein bisschen erschreckend ist, ist, dass dann in diesen Kommentaren unter diesem Video zum Beispiel ist das meist gelikte Kommentar, ist ja immer ganz oben, und das ist wirklich so ein Kommentar, wo was recht da nicht sein kann. Und das ist dann aber das meist gelikte Kommentar, ne? Also da gibt es Austausch auch unter den Leuten, die sagen, hier, das ist gut, das ist schlecht. Aber das, was die meisten Leute dann gut finden, ist dann eben dieser rechte Kommentar gewesen. Und daran merkt man dann auch einfach, wie angekommen das ist, so diese Denke, ne? Wo man einfach, ich finde, man merkt das auch so im privaten Umfeld, wie plötzlich so dieses Gedankengut so von wegen, naja, aber es kommen ja auch viele und naja, das ist ja auch schwierig und so, wie man plötzlich so im Privaten immer mehr in diese Diskussionen so reingezogen wird.
Sei froh, aber wenn es die noch gibt, weil ich finde, die Diskussionen sind das, was fehlt.
Ja.
Das, was ich feststelle, ist, dass Leute Standpunkte haben und das Gefühl haben, dass alles, was dazwischen ist, aus irgendwelchen Gründen nicht zählt. Also es sind dann, natürlich gibt es Zwischentöne, so ist es nicht gemeint, aber es ist ja auch nicht, ich finde nicht, dass es einfach ist, das alles zu beurteilen. Mhm. Ich habe da auch meine Bedenken, was bestimmte Dinge angeht. Ich möchte nur in der Lage sein, darüber zu diskutieren, ohne tatsächlich in irgendeine Richtung geschossen zu werden oder mich zu einer dieser Richtungen zu bekennen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, wenn Politiker sich nicht auch schnell positionieren und bestimmte Dinge, die definitiv und ganz objektiv einfach schieflaufen, wenn sie die nicht bald benennen, dann machen sie es den Rechten zu leicht, weil die Rechten benennen sie. Die zögern keine Sekunde.
Ja.
Und dann muss man sich tatsächlich fragen, okay, wie viele Leute fühlen sich dann da besser aufgehoben als bei einem Politiker, der eben sagt, ich scheiße auf den Shitstorm, so kann es nicht bleiben, das und das wollen wir ändern, Punkt. Ja. Dein vorletztes Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Makeba.
Nee, von Jean. Und es heißt Makeba. Habe ich es falschrum abgegeben?
Habe ich es falschrum abgeschrieben?
Nee, ich habe es falschrum vielleicht
abgegeben. Ist es nicht schön, dass wir beide den Fehler suchen, ohne ihn dem anderen zuzuschieben?
Wären wir zwei Typen, wäre es andersrum. Ich war das, mein Fehler. Nein, mein Fehler. Nein, ich war das im Song.
Es ist ja auch nicht einfach. Also was ist das für ein Song?
Das ist eine Französin und die hat ein unglaublich gutes Album gemacht, finde ich. Der geht so ab. Yeah.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Caroline Kebikus. Sie kennen sie als Entertainerin, Schauspielerin. Und ich glaube, die Schauspielerei ist eine Sache, die du machst sie ja schon immer, mehr oder weniger, neben Stand-Up-Comedy. Mhm. Du arbeitest viel im Synchron auch. Mhm. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass du dieses, wie soll ich sagen, ernst, es ist ja nicht ernst, aber dass du diese Art von Schauspielerei, die du jetzt in diesem Kinofilm Schatz nimm du sie zeigst, dass du davon mehr machen möchtest.
Ja, ich würde das auf jeden Fall gerne machen. Also wenn ich ein gutes Buch lesen würde, dann würde ich total gerne nochmal so einen Film machen. Also auf jeden Fall, das ist ja eine ganz tolle Arbeit. Also vor allen Dingen für mich, die ich immer alleine auf der Bühne stehe und alles aus mir hole mit dem Publikum, das ist auch super und es gibt nichts Besseres, das ist mein totales Zuhause. Aber dann in einem Ensemble sein und mit so jemandem wie Maxim, der meinen Mann spielt, Maxim Mehmet, das ist ja ein richtiger Schauspieler. Der kann das ja richtig, ne? Und da nimmt man ja auch viel dann von dem anderen so ab und dann so ein Team zu sein und so ein Ensemble zu sein und so nicht mehr alleine die Verantwortung zu haben für diesen Abend oder diesen Film, ist super. Und das ist auch was mir auf der Bühne oft echt fehlt. Ne? Also ich beneide auch Bands zum Beispiel, die zu so eine Mannschaft sind auf der Bühne und sich so angucken können und Blödsinn machen können und so. Es gefällt mir auf jeden Fall alleine, aber da habe ich gemerkt, Mensch, das macht schon Spaß.
Dein Bruder macht jetzt auch
Stand-up. Ja.
Richtig? Aha. Auch unter dem Namen Kebikus?
Nein, das noch nicht. Nein.
Ist das doch ein geheimer Name? Also, weil er nicht in deinem Fahrwasser sozusagen.
Ja, ich glaube, also mittlerweile hat er einen eigenen abendfüllend und hat sich das alles selber erarbeitet. Ne? Also ich habe ihn nirgendwo reingebracht oder so und er ist auch nicht unter unserem Namen aufgetreten, sondern ein anderer Name. Und
gibt es denn einen männlichen Komiker, den du empfehlen könntest?
Ich weiß gar nicht, ob ihm das so recht ist, wenn ich das jetzt sage. Soweit habe ich mich jetzt noch gar nicht informiert.
Aber könnte das, wenn du das jetzt mal weiterspinnst, also vorausgesetzt, es macht ihm Spaß, ob er als erfolgreich ist oder nicht, ist wahrscheinlich für dich gar nicht so wichtig, aber könntest du dir vorstellen, mit deinem Bruder auf der Bühne zu stehen?
Haben wir schon. Also nicht zusammen, blöd. Also ich glaube, so als Komiker, so als Comedian, also da im Stand-up, so wenn ich so ein Mikro auf der Bühne in der Hand habe und rede, ich möchte nicht, dass dann noch jemand anderes. Das ist meine Bühne, das sind meine Leute. Der kann vor mir was sagen oder nach mir oder ich kann mit anderen Leuten einen Abend gestalten, aber parallel quatschen, das funktioniert, da bin ich auch zu sehr platzhirsch. Das ist meins, geh weg. Mein Witz, meine Lacher, geh weg.
Und auch deine Mission, denn die Brigitte hat dich zum Beispiel Deutschlands lustigste Feministin genannt. Yes. Ja, ich weiß, ist das nicht komisch, dass dieses Frauenthema noch gar nicht aufkam? Weil ich habe am Anfang überlegt, ob ich die Sendung so aufmache und sage, was sind deine Themen, was würdest du selbst sagen? Ja. Und es kommt immer wieder zu dieser Frage, ob du dich selbst als Feministin siehst. Ne? Also das bleibt nicht aus.
Ja, es ist so. Natürlich bin ich das. Ich bin eine Feministin, natürlich. Und ich habe aber mal in einem Interview gesagt, nee, um Gottes Willen bin ich nicht. Das klingt so ungebumst. Das wurde dann alles ein bisschen anders.
Du hast es dann abgefedert in den zukünftigen Interviews, unrasiert.
Unrasiert, ungebumst, ungewaschen. Da gibt es ja eine lange Liste. Ich finde, es ist ja schon, also wenn man sagt, man ist keine Feministin, dann ist das ja ein bisschen strange, weil dann wäre man ja für eine ungleiche Behandlung der Geschlechter und sowieso aller Menschen. So, das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich glaube, jeder Mensch ist Feminist, wenn er sagt, ich möchte, dass alle gleich behandelt werden. So, deswegen, aber trotzdem hat ja dieses Wort auch irgendwas an sich, was Schwieriges, laut und irgendwie hat man auch immer das Gefühl, wenn man so anfängt, von diesen Themen zu sprechen, auch ich habe eine Nummer im Programm über das geschlechtsspezifische Lohngefälle. Und ich fange an, das zu erzählen und man merkt richtig im Publikum, wie alle so, ach Leute, boah, guck mal, Leute sterben auf der Welt. Können wir nicht, also ist das, was ist das für ein Scheißthema? So, man kriegt ja immer so zurück, so dieses, ja, ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber jetzt, also haben wir jetzt nicht, nein, heißt doch jetzt auch nein. Also jetzt entspannt euch mal, Mädels. So. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wirklich, wie ich bei Twitter, bei Facebook von so vielen Menschen beschimpft ist. Ich werde beschimpft für Helene Fischer, für von der AfD und so. Das ist alles mir greifbar. Aber wie man jemanden mit so viel Hass überschütten kann, wegen feministischen Aussagen, das ist mir ein absolutes Rätsel. Wie jemand sich dadurch angegriffen fühlen kann, dass man sagt, es gibt einfach ein paar Ungerechtigkeiten, die muss man ausgleichen. Wie kann da so ein Hass? Und das Lustigste ist wirklich immer unter so Kommentaren, also mein Lieblingskommentar war, früher fand ich dich lustig, aber jetzt, wo du immer diese feministischen Gedanken hast, kann ich dir nur eine Sache raten, lass dich nochmal ordentlich durchficken. So, da frag ich mich ja, also weil es ja wirklich lustig, da denken die also wirklich, dass wenn man mich mal richtig durchbumst und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das durchaus passiert das ab und zu, ja, dass aber jemand sich vorstellt, man würde mich richtig durchbumsen und plötzlich würden meine Gedanken ganz andere werden und dann bin ich so durchgebumst und sage, oh, man gebe mir eine Schürze, ich möchte Frikadellen braten und ich scheiße auf Lohngerechtigkeit. Diesen Gedanken finde ich so, so lustig. Ich würde gerne unter so einen Kommentar einfach mal schreiben, vielen Dank, lieber XY, für deine Anregung zu mehr Geschlechtsverkehr. Ich habe nun täglich sehr viel Geschlechtsverkehr. Leider habe ich immer noch dieselben feministischen Gedanken, aber ich bin einfach entspannter im Leben. Vielen Dank dafür.
Es sind ja auch, solche Antworten bekommt man ja auch interessanterweise, wenn man über sexuelle Belästigung beispielsweise spricht, ne? Also wenn
ja,
man
einfach mal versuchen. Spielverderber.
Genau, sei kein Spielverderber. Und wenn man versuchen will zu sensibilisieren, das ist eben das Doofe. Das ist dünnes Eis. Man wirkt gleich so schmallippig. Das ist der Grund, warum ich eigentlich brauchen wir die Männer, so komisch es klingt. Ich glaube, wir brauchen Männer, gute Männer, die tatsächlich einigermaßen in sich ruhen und überhaupt kein Problem damit haben, festzustellen, okay, was müssen wir noch tun, um eine Gleichheit herzustellen, um dann meinetwegen gemeinsam ins Rennen zu gehen. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Ja.
Ne? Aber das ist halt so dieses Gefälle und ich glaube, Männer sind dann doch immer noch zu verleitet, so wenn sie unter sich sind, auch gute Typen, dass sie dann doch irgendwie noch einen Spruch machen und doch nochmal und komm, jetzt nimm das doch nicht so ernst und können sich unter Umständen gar nicht vorstellen, dass es doch echt manchmal ganz schön nervt. Dass es nicht lustig ist, sondern dass es wirklich nervt.
Ja, und dass es auch dieses Reduziertsein irgendwann langweilig ist. Es ist ja dann langweilig, ist am Anfang ganz lustig und so, aber irgendwann denkt man, ja, dann erzähl doch jetzt mal was, was irgendwie Eier hat. Oder was auch sehr interessant ist, ich habe mal eine Zeit lang einfach immer auf jeden Sexismus, der mir entgegenschlug, habe ich zurückgesext sozusagen.
Schwanz oder sowas.
Schwanz und so Schwanzwitze gemacht. Da ist aber dann ganz schnell, ist dann aber nicht mehr so lustig, weil da ist dann, also sobald man jemanden aus dieser Macho-Ebene so aushebelt mit seinen eigenen Waffen, da ist aber ganz schnell so, was bist du so zickig und was soll die Scheiße jetzt und so. Also richtig, ist auch sehr interessant. Aber man kriegt das ja gar nicht mehr mit, so, ne? Wie viel Sexismus im Alltag ist. Ich weiß noch, wo ich mal in ein Hotel gekommen bin, da habe ich gespielt und ich war halt komplett geschminkt. Ich hatte aber schon einen Jogginganzug an und meinen Koffer und bin ins Hotel, in den Aufzug und der Aufzug hielt da, wo die Bar war vom Hotel. Tür ging auf und ich sah schon, aha, Typ, Schlips,
Tagung,
Seminar, richtig, zwei Weizen getrunken, rebellisch drauf, Aufzug, steigt ein. Sah schon in den Augen. Und du weißt man ja schon, was passiert, ne? Tür geht zu und ich habe schon runtergezählt. 3, 2, komm, sag. Was sagst du? Und dann sagt er zu mir, hallo, schöne Frau. Und dann habe ich wirklich überlegt, was man dann ja so macht. Man überlegt sich seine Antwort, die darf nicht zu zickig sein, man will keine Aggression, muss aber klar sein. Dann habe ich gesagt, guten Abend. Und dann der Typ wirklich so, oh, da ist aber einer schlecht gelaunt. Lach doch mal, hör mal, freundliches Gesicht. Da kriegt man echt... Mein Gott, Entschuldigung, dass ich Ihnen jetzt den Abend versaut habe. Kann ich Ihnen noch schnell einen runterholen? Mein Fehler. Ich bin so, also dass ich auch nicht mal lächel. Wie gemein bin ich denn? Eine Hand habe ich noch frei, geht schnell.
Schade, dass es schon vorbei ist, weil langsam kommen wir an den Punkt, wo ich denke, jetzt sind wir warm.
Interessant wird.
Es gibt noch einen Song. Und wir hören jetzt noch One, You Two mit Mary J. Blige.
Yeah.
Es war schön, Caroline.
Ja, es war sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.